Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss.
Regelmäßige LeserInnen unseres Magazins werden es wissen, dass wir immer zum Jahresbeginn eine große Übersicht über aktuelle Ladetarife in unserem Magazin abdrucken. Und so auch dieses Jahr in der Ausgabe 01/2024 hatten wir wieder verschiedenste Ladetarife für Deutschland, Österreich und Europa vorgestellt.
Ja, leider ist es so, dass sich die Tariflandschaft in den letzten Monaten schon wieder stark gewandelt hat. Und deswegen wollen wir heute ein kleines Update geben, wie denn der aktuelle Stand ist in Sachen Ladetarife. Und man muss sagen, dass es leider etwas unübersichtlich geworden ist. Eigentlich hatten wir eine ganz positive Entwicklung. Dank Roaming konnte man ja von 5 oder mehr Ladekarten nach und nach eigentlich reduzieren auf 1 oder 2, mit denen man überall laden konnte und eigentlich auch einheitliche Preise bekommen hat. Aber jetzt gibt es wieder so eine Art Gegenbewegung und es gibt immer mehr Ausnahmen und Sondertarife. Und deswegen wollen wir heute nochmal klären, was aktuell die interessantesten, spannenden Tarife sind, die man auf jeden Fall gebucht haben sollte oder die Ladekarte, die man dabei haben sollte. Außerdem steht ja die Urlaubssaison an und da ist es vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, wenn man weitere Strecken fährt und nicht in seiner bekannten Umgebung laden will, ob es da vielleicht noch bessere Lademöglichkeiten gibt als die, die so im Alltag genutzt werden.
Genau, und bevor wir ja jetzt einsteigen in unsere kleine Ladetarifübersicht, unser Ladetarif-Update, wollen wir noch ein paar typische Begriffe klären. Wer uns regelmäßig zuhört oder uns regelmäßig liest, der wird die Begriffe schon kennen. Und dann könnt ihr jetzt einfach eine Minute vorskippen. Aber für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so geläufig ist, erklären wir jetzt einfach nochmal die Begriffe CPO und MSP, die wir jetzt im laufenden Podcast noch ja häufiger verwenden werden.
Genau. Der erste CPO, das ist der Charge Point Operator, zu Deutsch der Ladestationsbetreiber. Das heißt, der ist derjenige, der eine Ladestation aufgebaut hat und auch betreibt, sprich dafür sorgt, dass da der Strom fließt und bei einem Defekt eben auch schnell was repariert wird.
Ja, und der andere Player hier in unserer Übersicht ist der MSP, der Mobility Service Provider. Das sind Unternehmen, die Ladestrom verkaufen, die Ladetarife anbieten und die sozusagen die Infrastruktur der CPOs nutzen, um darüber ihren Strom zu verkaufen. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass viele Unternehmen sowohl das eine als auch das andere sind. Also sie sind sowohl CPOs, sprich sie betreiben Ladeinfrastruktur, agieren aber auch als MSP, also verkaufen Ladestrom. Und das machen sie nicht nur über ihre quasi eigene Infrastruktur, sondern eben über das Roaming kann man mit einem Ladevertrag von einem bestimmten MSP auch Strom an anderen Ladern beziehen, die eigentlich nicht direkt zu diesem Unternehmen gehören. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt die ja weit verbreitete ENBW Mobility Plus Ladekarte habe, dann kann ich damit halt auch bei Aral, Pulse beispielsweise Strom ziehen und nicht nur bei der ENBW. Oder auch die EWE Go Ladekarte kann ich halt nutzen, um nicht nur bei EWE Go eigene Ladestation zu laden, sondern zum Beispiel auch bei Allego oder eben anderen CPOs. Das nur mal hier als Beispiel.
Ja, wer sich noch mehr dafür interessiert, was es mit diesem Roaming auf sich hat, was dahinter steckt, dem können wir nochmal die Folgen 63 und auch 72 unseres Podcasts empfehlen, wo noch ein bisschen mehr Hintergründe auch erklärt werden dazu, wie das funktioniert und ja, wie es überhaupt dazu kam, dass eben dieses Roaming entstanden ist.
Genau, wir verlinken das natürlich auch wieder in den Shownotes, dann kann man sich da noch weiter drin vertiefen. Aber ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt mal in unsere kleine Übersicht hier reinstarten. Wir ja basieren das so ein bisschen auf der Ladetarifübersicht, die wir eben in der ersten Ausgabe des Jahres auch veröffentlicht haben. Man muss allerdings sagen, dass man den einen oder anderen Tarif, den würde ich aus heutiger Sicht da jetzt rausstreichen, weil er einfach nicht mehr so besondere Vorteile bietet. Aber wir steigen mal mit einem Tarif ein, der durchaus noch seine Daseinsberechtigung hat. Und zwar ist es der EWE Go Ladetarif oder die EWE Go Ladekarte von dem gleichnamigen Ladestationsbetreiber, also der EWE Go. Hier haben sich zwar auch die Preise ein bisschen erhöht, die liegen so bei rund 50 und 60 Cent für das AC- bzw. DC-Laden, wenn man direkt bei EWE Go lädt. Die Ladestation von dem Betreiber findet man deutschlandweit vor allem bei McDonald's-Filialen, weil die da eine Kooperation haben. Mhm. Und da man die ja doch relativ häufig auch anfährt, vielleicht, wenn man irgendwie unterwegs ist, kann sich das schon lohnen. Wenn man die Karte im Roaming einsetzt, dann kostet die AC-Ladung rund 60 Cent und DC 65 Cent, beziehungsweise genau genommen sind es 64. Das finde ich gerade noch so fair. Der Vorteil der Ladekarte ist, man hat keine Grundgebühr. Also man kann sie sich einfach mal so holen. Aktuell gibt es sogar eine Aktion, dass man die kostenlos dazu bekommt, wenn man da ein Konto abschließt. Und was noch ein weiterer Vorteil ist, gerade wenn man nachts laden möchte, dann gibt es nämlich keine Blockiergebühren. Also generell gibt es keine Blockiergebühren. Das heißt, ja, selbst wenn man mal sein Fahrzeug AC wirklich komplett vollladen will, das dauert halt auch mal 8 Stunden oder so, muss man sich da keine Sorgen machen.
Genau, also insbesondere für längere AC-Ladesessions ist das auch mein Go-To-Tarif sozusagen, den ich im Alltag nutze, aber kann auch gerade auf der Langstrecke interessant sein, wenn man eben einen EWE Go DC-Lader auf dem Weg hat, zum Beispiel an der Raststätte.
Genau, ja, ein weiterer, lange Zeit sehr beliebter Ladestromtarif war von der Maingau, der Maingau Autostrom. Der wurde jetzt auch kürzlich teurer und ja, die Blockiergebühr für AC wurde sogar reduziert. Allerdings nicht der Preis, sondern die Zeit, ab der die Blockiergebühr fällig wird, von bislang 4 Stunden, die so, ich sag mal, ja, branchenüblich waren, auf jetzt schon 3 Stunden. Das heißt, mit einem durchschnittlichen 11-kW-Ladegerät kann man dann gerade mal 33 Kilowattstunden nachladen in den 3 Stunden. Das ist dann schon relativ knapp. Mhm. Danach wird die Blockiergebühr fällig. Ja, das AC-Laden kostet 60 Cent die Kilowattstunde, DC 70 Cent und mit vielen Ausnahmen allerdings versehen, wo es sogar fast 80 Cent kostet. Und zu den Ausnahmen gehören durchaus auch große Player wie Aral Pulse oder die EMBW, also auch CPOs, die wirklich ein großes Netzwerk haben, die man eigentlich häufig und gerne nutzt. Da wird es dann wirklich fast schon unverschämt teuer. Deswegen hat aus meiner Sicht die Maingau hier kein Angebot mehr, was wirklich attraktiv ist. Mit vielleicht der kleinen Ausnahme für Maingau-KundInnen, die ja in irgendeiner anderen Form bei der Maingau einen Vertrag haben, sei es für Strom zu Hause zum Beispiel oder auch, ich glaube, es gilt auch für Internet oder Gas oder was auch immer. Dann bekommt man ein bisschen Rabatt, dann zahlt man noch 50 Cent für AC, sowohl im In- als auch im Ausland, was dann schon ganz okay ist, und DC 60 Cent. Aber diese Ausnahmen, diese Hochpreisbetreiber, will ich sie mal nennen, die bleiben dann auch bestehen. Also man zahlt dann eben trotzdem bei Allego, Aral, EMBW und so weiter trotzdem diese 80 Cent, diesen relativ hohen Preis. Deswegen, ja, lohnt sich meines Erachtens nur, die noch zu nutzen, wenn man da ein Maingau-Kunde ist und ja ein bisschen von diesen leichten Vorteilspreisen profitieren kann. Für andere NutzerInnen sehe ich da jetzt keinen so großen Vorteil mehr. Hm.
Ja, der nächste im Bunde ist Aral Pulse. Aral ist ja noch ja, relativ frisch, aber jetzt geben sie wirklich Gas im Aufbau der Infrastruktur. Und sie haben nochmal was Interessantes in ihrem Tarif, denn sie unterscheiden nicht nur zwischen Gleichstrom- und Wechselstromladen oder halt, ja, ein langsames AC, schnelles DC-Laden, sondern innerhalb DC auch noch Lader, die bis 50 Kilowatt Ladegeschwindigkeit haben und solche, die dann ab 50 Kilowatt aufwärts laden. Die bis 50 Kilowatt kosten dabei nur 51 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, da könnte man recht günstig DC laden, zum Beispiel auch, wenn man eben ein älteres Fahrzeug hat, was noch gar nicht schneller laden kann. Allerdings muss man sagen, dass diese Ladestationen natürlich auch nicht mehr groß verbreitet sind. Meistens verbaut ja auch Aral inzwischen die bekannten Hypercharger, die natürlich Leistungen ab 150 kW aufwärts dann liefern. Sprich, da muss man schon genau gucken, ob das für einen von Vorteil ist. Und wie gesagt, das sind nur die Preise an den Aral Pulse Ladesäulen. Wenn man im Roaming unterwegs ist, also Ladesäulen anderer Betreiber, dann ist man bei AC schon bei 59 Cent die Kilowattstunde, DC 79 Cent. Das heißt, das ist dann preislich nicht mehr wirklich attraktiv. Und auch die haben eine sehr knackige Blockiergebühr. Knackig vor allem im Sinne von, dass sie sehr früh einsetzt, nämlich AC schon ab 2 Stunden. Das heißt, da wird es fast nicht möglich sein, Akku voll zu kriegen in der Zeit. Und DC schon nach 45 Minuten, also auch kürzer als die sonst vielleicht noch geläufige Stunde. Von daher muss man da schon aufpassen, ob man damit hinkommt mit dem Tarif.
Genau, ja, also jetzt eben auch keine so Sensation, warum wir den überhaupt hier so mit aufgenommen haben. Einerseits, weil er neu ist, andererseits, weil Aral aber auch jetzt eine Kooperation mit ADAC eingegangen ist und den ADAC E-Charge Tarif übernimmt. Der wurde ja von JNBW quasi aufgekündigt. Das heißt, JNBW kooperiert hier nicht mehr mit dem ADAC, sondern Aral Puls hat diese Rolle übernommen. Allerdings ist der Tarif jetzt auch nur so, ja, bedingt spannend. Also erstmal gilt er natürlich nur für ADAC-Mitglieder. Aktuell zahlt man dann mit diesem ADAC E-Charge-Tarif mit Aral 51 Cent die Kilowattstunde. Das ist natürlich schon ganz günstig, aber gilt halt auch nur bei Aral Pulse beziehungsweise europaweit dann bei BP Pulse. Also Aral gehört ja zu BP. In anderen Ländern firmieren die auch unter BP. In Deutschland halt nicht, weil Aral hier bekannter ist. Aber dieses Netzwerk kann man dann eben zu relativ guten Konditionen nutzen. Allerdings mit einer gewissen Halbwertszeit, denn ab Oktober werden sich die Preise noch 57 Cent erhöhen, was auch noch okay ist, aber eben auch nur, um bei diesem einen CPO zu laden. Denn ansonsten wären 75 Cent im Roaming fällig und das sowohl AC als auch DC. Also ja, das kann man dann, glaube ich, vergessen. Das lohnt sich nicht. Und ja, so ist man noch ein bisschen eingeschränkt auf diesen einen Betreiber. Man hat den Vorteil, man kann sich im Prinzip den Tarif einfach holen als ADAC-Mitglied, dann hat man nichts verloren und nutzt ihn eben dann, wenn man bei Aral lädt.
Ja, wobei man sagen muss, von wegen nichts verloren, dass der Roaming-Preis, also der AC-Ladepreis an Nicht-Aral-Pulse-Säulen ist mit dem ADAC-Tarif sogar teurer als mit dem regulären Aral-Pulse-Tarif. Und der kostet ja auch nichts. Mhm. Also das ist schon fast absurd, dass der Spezialtarif für ADAC da sogar einen preislichen Nachteil hat. In diesem Spezialfall AC-Laden bei Nicht-Aral-Ladesäulen, aber trotzdem aus meiner Sicht ja ein ziemlich unattraktiver Tarif, ehrlich gesagt. Und ja, wäre jetzt für mich auch kein Grund, irgendwie beim ADAC Mitglied zu werden, ehrlich gesagt.
Nee, also aus dem Grund lohnt es sich nicht. Wenn man es ist, ja, dann kann man es machen, aber es ist wirklich nur der Use Case. Schnelles DC-Laden bei Aral, dann ist es okay. Für alle anderen Zwecke gibt es dann passendere Tarife. Und das zieht sich jetzt auch so ein bisschen so durch, dass sich halt die einzelnen CPOs quasi mit ihren Tarifen abschotten. Also man hat dann immer einen gewissen Vorzug. Wenn man den Ladetarif des CPOs nutzt, dann ist es immer relativ günstig. Und sobald man die Karte aber im Roaming einsetzt, wird es extrem teuer. Und das ist so ein bisschen, was wir hier überall mitnehmen und was auch ja den Marktführer betrifft, nämlich Mobility Plus, dem wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, inzwischen auch durch viele Umfragen bestätigt, den meistgenutzten oder bislang meistgenutzten Ladetarif in Deutschland.
Also Mobility Plus von der NBW, dem baden-württembergischen Energieversorger, der ja bisher auch schon preislich unterschieden hatte zwischen eigenen Ladesäulen und Säulen von Fremdanbietern. Aber das ist jetzt nochmal weiter aufgedröselt. Je nachdem, welcher andere Betreiber es ist, sind es dann DC 59 bis happige 89 Cent die Kilowattstunde. Und das egal in welchem Ladetarif. Also selbst wenn man einen Tarif bucht, der eine Grundgebühr kostet, dann bleiben diese Roaming-Preise trotzdem oben. Das, was sich ändert, ist nur der Ladepreis an den ENBW-eigenen Säulen. Da geht es bei 59 Cent die Kilowattstunde los im Tarif ohne Grundgebühr und geht dann in 10 Cent Schritten runter bis zu 39 Cent die Kilowattstunde beim Tarif mit der 18 Euro Grundgebühr. Ich muss sagen, gerade dadurch, dass da auch nicht mehr zwischen AC und DC unterschieden wird, immer noch keine besonders guten Preise, ehrlich gesagt.
Ja, es lohnt sich vor allem, wenn man viel das ENBW-Schnellladennetz nutzt, dann lohnt sich der Ladetarif M meistens auch schon nach der ersten Ladung. Dann bekommt man einen fairen Preis. Und Power-User, für den lohnt sich sicherlich auch der Ladetarif L, so heißt der größte, mit der höchsten Ersparnis, wenn man sich dann wirklich auf das ENBW-Netz konzentriert. Die Preise gelten übrigens auch für Smatrics ENBW-Ladestationen in Österreich. Da kann man den Preisvorteil mitnehmen. Zum Roaming wird es aber wirklich kompliziert und es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, ob man jetzt da 80, 90 oder 60 Cent zahlt. Man kann in der App allerdings einen Filter einstellen und sagen, zeig mir nur die Fremdanbieter an, die weniger als x Cent kosten. Damit kriegt man ein bisschen Transparenz rein. Es sind aber auch nicht viele, muss man sagen. Also schnell landet man wirklich bei 70, 80 Cent die Kilowattstunde. Von daher so diese Universalwaffe mit den Einheitspreisen sogar europaweit, das wurde wahrscheinlich ja der EnBW einfach viel zu teuer. Und jetzt muss man sagen, ist es halt wirklich nur noch ein Ladetarif für die Nutzung des natürlich sehr gut ausgebauten EnBW-Schnellladenetzes. Die haben sind da Marktführer auch, was die Anzahl der Schnellladepunkte angeht, die öffentlich sind. Also da haben sie einfach natürlich auch wirklich ein dickes Asset, dass man auch an vielen Baumärkten und so weiter und Supermärkten deren Lader nutzen kann. Mhm. Aber wie gesagt, so diese einsteigerfreundliche Universalwaffe ist es leider nicht mehr. Und ja, jetzt könnten wir natürlich noch viele weitere Tarife hier durchgehen. Wir haben jetzt mal so die bekanntesten, wichtigsten mal aktualisiert. So eine richtig große Empfehlung können wir aktuell gar nicht aussprechen. Das kommt dann doch sehr aufs Nutzerverhalten an, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken. Daher ist hier die Empfehlung auch regional bieten viele Stadtwerke oder Energieversorger auch Ladetarife an, die dann eben manchmal nur für dieses doch sehr eingeschränkte Ladenetz in der jeweiligen Stadt gelten, aber durchaus auch mit attraktiven Konditionen. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, ob man da dann nicht günstiger wegkommt. Mhm. Und was ich jetzt auch immer wieder mal erlebe, ist, dass das Ad-Hoc-Laden mit Kreditkarte, wenn es denn möglich ist, teilweise günstiger ist, als wenn man eine Ladekarte vorhält. Also nur mal da zwei Beispiele, die mir jetzt spontan auch da einfallen, ist natürlich bei Aldi, die Aldi-Lader, die kann man einfach mit einer ganz normalen EC-Karte oder Kreditkarte freischalten. Dann kostet es auf jeden Fall unter 40 Cent die Kilowattstunde, ich glaube sogar um die 30 nur. Und ein anderer Anbieter ist EZE, ist ja zumindest im Stuttgarter Raum auch vertreten. Da kann man auch einfach per Kreditkarte zahlen und dann ist es auch relativ günstig verglichen mit den Roaming-Preisen. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Vergleich.
Mhm. Dann wollen wir mal einen Blick über den Tellerrand bzw. die Grenze werfen, rüber nach Österreich. Wie sieht's da aus?
Ja, da war ja lange Zeit immer noch üblich, dass die Ladekosten nach Minuten berechnet wurden und dann abhängig von der Ladeleistung der Ladestation. Also es war auch relativ intransparent. Da haben sich jetzt zum Glück immer mehr die kilowattstundenbasierten Preise auch durchgesetzt. Wir haben da in unserer Ladetarifübersicht auch verschiedene Angebote mal vorgestellt, zum Beispiel von der EVN, den Tarif E-Mobil. Ja, wir werden die jetzt hier auch nochmal in den Shownotes dann verlinken. Dann beispielsweise auch von der Linz AG, den Tarif Strommobil More Power. Oder auch von der Wien Energie, den Tarif Tanke KWH Start. Ein bisschen sperriger Name, aber das heißt halt deswegen ja KWH, wenn man hier eben nach Kilowattstunden zahlt. Und da hat sich jetzt erstmal nicht viel geändert, aber hier immerhin die positive Entwicklung, dass man mehr und mehr Tarife findet, die kilowattstundenbasiert abrechnen. Die genauen Details verlinken wir in den Shownotes.
Mhm. Und dann nochmal einen Schritt weiter über den Tellerrand geschaut. Gerade zum Thema Urlaubsfahrten ist natürlich auch interessant, wie sieht's in ganz Europa aus, beziehungsweise wenn ich eben ein bisschen weiter fahren möchte, welche Anbieter sind denn international vertreten? Und der Klassiker ist natürlich insbesondere jetzt nach der Öffnung der Ladesäulen beziehungsweise Ladeparks für alle Anbieter Tesla.
Genau, auch darüber hatten wir ja schon mal vor längerer Zeit berichtet, dass Tesla die Supercharger aufmacht und das haben sie inzwischen in wirklich vielen Ländern. Auch hier wieder Verweis auf die Episode 43, liegt jetzt schon ein bisschen zurück, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ja, Tesla hat somit das größte europaweit operierende Schnellladenetzwerk. Man kann mit so gut wie jedem Fahrzeug da eigentlich laden. Die regulären Preise, jetzt hier eher auf Deutschland mal gemünzt, die liegen so bei 50 bis 60, 62 Cent die Kilowattstunde. Tesla hat keine fixen Preise, sondern berechnet immer je nach Standort, Auslastung, sogenannte Peak Times, also wo viel los ist, da wird es dann halt auch ein bisschen teurer. Deswegen kann man hier jetzt keinen festen Betrag nennen. Es ähnelt ein bisschen so wie bei Tankstellen, wo sich halt der Spritpreis ja auch immer wieder ändert, je nachdem, wie gerade ja Angebot und Nachfrage herrschen. Mhm. Man kann die Preise aber reduzieren, wenn man eine sogenannte Mitgliedschaft abschließt. Dann bekommt man ja, so ungefähr 10 bis 15 Cent Rabatt auf die Preise. Also man kann da auch mal bei unter 40 Cent dann liegen für die Kilowattstunde, was natürlich für Schnellladekosten dann sehr niedrig ist. Und diese Mitgliedschaft, die ist monatlich kündbar, kostet 10 Euro pro Monat und lohnt sich damit eigentlich immer schon nach dem ersten, spätestens zweiten Ladevorgang, den man den Monat durchführt. Gesteuert wird das alles über die Tesla-App. Die muss man sich auf jeden Fall installieren. Darüber wird auch der Ladevorgang gestartet. Und was Tesla auch, finde ich, sehr clever löst, ist das Thema Blockiergebühren. Die werden nicht einfach so pauschal veranschlagt, sondern wirklich nur, wenn die Auslastung entsprechend hoch ist. Das heißt, konkret, wenn über 50% der Ladestationen an einem Standort belegt sind, dann fällt eine Blockiergebühr an, aber auch hier nicht einfach nach einem Zeitraum X, sondern wirklich erst, wenn der Akku voll ist, dann sind es um die 50 Cent pro Minute, also ist dann schon ziemlich teuer, aber okay, man soll eben dann auch wirklich wegfahren. Und man hat noch 5 Minuten Zeit, wenn der Akku voll ist, das Auto zu entfernen, sonst wird es berechnet, und wenn die Station sogar richtig brummt und jeder Ladepunkt belegt ist, dann wird sogar 1 Euro pro Minute fällig. Also da hat man schon eine sehr hohe Motivation, das Fahrzeug zu entfernen. Normalerweise kommt man aber gar nicht in die Bredouille, weil man ja eigentlich auch nur so bis 80% laden sollte, weil das bis dahin immer am schnellsten geht. Und da macht es auch Sinn, weiterzufahren, wenn man nicht zu viel Zeit verlieren will am Lader.
Genau, ich denke, gerade auf der Durchreise wird das eher kein Problem sein. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass diese Tesla-Ladestationen ja auch erstmal explizit nur für Tesla-Fahrzeuge entwickelt wurden. Das heißt, es gibt so ein paar Besonderheiten, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man da mit einem anderen Fahrzeug hinfährt. Das eine ist, dass das Ladekabel relativ kurz ist. Das heißt, es ist dafür ausgelegt, dass man eben rückwärts ranfährt und hinten links seinen Ladeport hat. Wenn man jetzt einen Nasenlader hat, ja gut, dann kann man vorwärts ranfahren. Aber wenn man jetzt den zum Beispiel auf der falschen Seite hat oder wie sogar vorne an der Seite oder solche Dinge, da muss man dann schon gucken, wie man da richtig steht. Auch bei besonders großen Fahrzeugen könnte es schwierig werden. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass ja die Tesla-Fahrzeuge ein 400-Volt-Spannungsniveau haben. Das heißt, wer mit einem Fahrzeug mit einem 800-Volt-Bordnetz, wie zum Beispiel die neuen Hyundais, Kias oder auch Porsche, dahin fährt, der kann unter Umständen nicht die volle Ladeleistung erwarten, weil diese Fahrzeuge bei 400 Volt aufgrund ihrer Ladeelektronik eben nicht die volle Leistung ziehen können, im Gegensatz zu 800-Volt-Ladestationen wie zum Beispiel diesem viel zitierten Hypercharger. Und eine Sache, von der wir auch dringend abraten wollen, ist, was in letzter Zeit so rumging, dass man irgendwie den Stecker kühlen kann durch ein feuchtes Handtuch oder so und dadurch mehr Stromfluss der Ladesäule entlocken kann. Das ist auf jeden Fall gefährlich, weil man damit zwar den Sensor kühlt, aber nicht das Kabel selbst. Und dann mit falschen Sensorwerten können dann natürlich Defekte auftreten, bis hin zu Überhitzung und Brand. Also auf gar keinen Fall so irgendwie solche Manipulationen vornehmen.
Absolut, ja, das sollte man vermeiden, da irgendwo rumzuspielen an diesen Ladesteckern, gilt natürlich genauso auch bei allen anderen Ladestationen, wobei da das Thema bislang so nicht aufgefallen wäre. Ja, genau, und ein weiterer CPO, der lange für seine Preise gescholten wurde, inzwischen aber eigentlich wieder sehr attraktiv wird, ist Ionity. Denn einerseits hat man hier den Preis für die Ad-Hoc-Ladung reduziert von 79 auf 69 Cent, was gerade noch so okay ist. Aber man hat auch die Passports, die Ionity Passports, also sprich deren Ladetarifangebot, attraktiver gestaltet. Und zwar jetzt durchs letzte Update wurden 2 Stufen eingeführt. Einmal der Passport Motion, der 6 Euro pro Monat kostet und wo sich dann der Preis für das Laden an Ionity um 20 Cent verringert. Und die 2. Stufe, die jetzt neu hinzugekommen ist, der Passport Power, der kostet 12 Euro pro Monat und dann reduziert sich der Preis sogar um 30 Cent auf dann 40 Cent die Kilowattstunde. Und ja, die 1. Stufe, die lohnt sich eigentlich schon nach einem Ladevorgang nach 30 Kilowattstunden, die 2. nach 60 Kilowattstunden, also dürfte auch bei vielen Autos schon nach einem Ladevorgang der Fall sein. Und man kann diesen Passport monatlich, also zu jeder Zeit buchen. Der läuft dann einen Monat und dann kann man ihn auch wieder kündigen. Das heißt, selbst wenn man den nur jetzt für eine Urlaubsfahrt nutzt, einmal hin, einmal zurück, dann hat sich's eigentlich schon gerechnet. Und man kann ihn eben europaweit nutzen. Das ist das 2. große europaweite Ladenetzwerk neben den Tesla Superchargern. Und dadurch auf jeden Fall eine Empfehlung wert, auch wenn man natürlich jetzt nur in Deutschland oder in Österreich rumfährt und sich zwischen den Ionity-Ladern hin und her hangelt. Dann kann man da natürlich auch von diesen Preisen profitieren. Das läuft auch komplett über die Ionity App und man kann natürlich damit auch nur bei Ionity laden. Aber immerhin hat man hier so seine eigenen Stationen deutlich attraktiver, preislich attraktiver positioniert. Und es ist fast so ein kleiner Wettbewerb jetzt zwischen Tesla und Ionity entstanden, wer hier das günstigere Urlaubspaket, sage ich mal, anbietet.
Genau, und dann gibt es noch Fastnet, einen Anbieter, der nicht in allen Ländern vertreten ist, aber insbesondere im Benelux-Bereich, aber auch in Deutschland und jetzt zunehmend auch in weiteren europäischen Ländern. Und die haben einen Standardpreis von 69 Cent die Kilowattstunde. Das ist nicht extrem attraktiv. Aber als Gold-Member kann man das nochmal drücken auf unter 50 Cent die Kilowattstunde. Und diese Gold-Membership kostet 12 Euro im Monat und lohnt sich damit, ja, auch wie bei den anderen Tarifen, eigentlich schon ab dem ersten, spätestens ab dem zweiten Ladevorgang. Und was man eigentlich generell auch immer sagen kann, ist, diese Zusatztarife oder Mitgliedschaften lassen sich sehr spontan auch buchen. Das heißt, wenn man sieht, ah, mein nächster Ladestopp wird da sein, dann ist es nicht zu spät, sich diese Mitgliedschaft noch freizuschalten. Und in der Regel ist eben die Laufzeit auch erstmal nur ein Monat. Das heißt, man kann das, wenn man es jetzt für eine Urlaubsfahrt zum Beispiel bucht, dann auch direkt wieder kündigen für den nächsten Monat. Das lohnt sich dann auf jeden Fall.
Genau, das gilt natürlich auch für die EnBW Mobility Plus Tarife. Die kann man auch jeden Monat wechseln. Das sei hier nochmal ergänzend erwähnt. Und dann natürlich eben für die eben drei genannten Anbieter. Jetzt haben wir noch so ein paar Tipps für bestimmte typische Urlaubsländer, wo man mit bestimmten Tarifen vielleicht dann besser durchkommt. Das ist jetzt einmal für Italien der Juice Pass von Enel X. Enel ist einer der größten Energieversorger dort in Italien und Enel X ist die Tochter, die sich um Elektromobilität unter anderem kümmert und der Tarif nennt sich Juice Pass, also wie Saft und Passport. Damit hat man eine relativ gute Abdeckung in Italien, aber natürlich kann man da auch seine vorhandenen Ladekarten nutzen, die inzwischen ja auch europaweit überall funktionieren, aber halt sehr oft mit relativ hohen Roaminggebühren. Und mit Enel X ist es da dann teilweise etwas günstiger.
Mhm. Für Frankreich ist die Empfehlung, den Anbieter ChargeMap zu nutzen. Da hat man die beste Abdeckung. Frankreich hat aber generell, insbesondere an den Autobahnen, sehr stark aufgebaut in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten sogar. Oft geht Ad-Hoc-Zahlung mit Kreditkarte sehr günstig. Und das Schöne ist, dass man oft auch Anzeigen hat, wie viel das Laden dann kosten wird ad-hoc. Und zwar nicht nur irgendwo versteckt auf dem Display, sondern praktisch wie bei so einer klassischen Tankstellenpreistafel. Und das ist wirklich sehr komfortabel. Da könnte sich Deutschland fast mal eine Scheibe von abschneiden, wie das jetzt in Frankreich gerade aufgebaut wurde.
Genau, um da mal so eine Hausnummer zu nennen. Also so ein typischer Preis fürs DC-Laden sind dann 59 Cent. Das dürfte günstiger sein als bei den meisten Ladetarifen, die man so hat, wenn man die im Roaming dann einsetzt. Und sprich, die kann man dann Portemonnaie lassen und stattdessen lieber die Kreditkarte zücken und dann einfach ad hoc an Kreditkartenterminal zahlen. Das dürfte in vielen Fällen das günstigste sein, wenn man sich auf den französischen Autobahnen bewegt. Und ja, dann haben wir noch so ein paar Tipps, so Notnagel nenne ich das mal. So, das sind so Ladetarife, die kann man mal buchen, dass man da den Ladechip oder die Ladekarte im Portemonnaie hat und die auch grundgebührfrei sind. Zum Beispiel ist das bei Plug Surfing der Fall, bei Shell Recharge oder auch bei Charge Now. Das sind einfach Anbieter, die eine extrem hohe Abdeckung europaweit haben und ja, mit dem man dann irgendwo, wenn es mal unbedingt sein muss, auf jeden Fall an den Strom kommt. Allerdings teilweise auch zu sehr hohen Preisen. Also da kann auch mal sein, zum Beispiel bei Plug Surfing, dass die Kilowattstunde über 1 Euro kostet. Das ist daher wirklich nur zu empfehlen, wenn man ja so ein bisschen was über eine kurze Strecke mal überbrücken muss. Für dauerhafte Ladung kann es sehr teuer sein. Das hängt wirklich ein bisschen oder sehr stark davon ab, wo man da lädt.
Ähnliches gilt ja auch für die Tarife der verschiedenen Fahrzeuganbieter. Da gibt es ja auch teilweise das erste Jahr kostenlos, wenn man ein Auto kauft. Dann sollte man aber trotzdem gucken, was an der jeweiligen Ladesäule für Preise aufgerufen werden. Denn unter Umständen ist da die Spannbreite doch recht groß. Und gerade wenn es dann auch noch ins Ausland geht, guckt man da lieber zweimal hin.
Genau. Ja, ansonsten, jetzt hat man es wahrscheinlich an dieser Episode nochmal gut gemerkt, das ist ziemlich unübersichtlich, was die ganze Ladepreisthematik betrifft. Das ist leider auch viel teurer geworden, als es in den letzten Jahren eben sich teilweise entwickelt hatte. Das, obwohl ja die Strompreise in Deutschland gesunken sind, auch europaweit teilweise gesunken sind, ist es relativ schwer nachzuvollziehen, warum jetzt die Preise so hoch sind. Ein Grund ist halt wirklich das Roaming, dass sich da einfach die verschiedenen CPOs relativ hohe Gebühren gegenseitig berechnen. Also man könnte schon fast von Strafgebühren reden. Mhm. Du kannst zwar gern bei mir hier laden, aber dann wird es halt richtig teuer, so nach dem Motto. Und vielleicht auch ein gewisser Protektionismus um sich greift, weil bestimmte Player haben jetzt einfach ein tolles Ladenetz aufgebaut und wollen eben die Kunden auch dann dazu bringen, das möglichst viel zu nutzen. Aus Kundensicht ist es natürlich ja sehr unattraktiv oder sehr viel komplizierter geworden, da jetzt durchzusteigen. Für Umsteiger, die von den ganzen Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, noch nie was gehört haben, da brummt jetzt wahrscheinlich der Schädel. Und wie gesagt, es fällt ein bisschen schwer zu sagen, diese 1, 2, 3 Tarife, die kann man jetzt mal nehmen und damit ist man erstmal auf der sicheren Seite. Das können wir so leider aktuell nicht sagen. Man muss sich tatsächlich, wenn man halbwegs preiswert laden will, genau damit beschäftigen, wo man häufig lädt und wie das Ladeverhalten so aussieht. Es gibt natürlich noch viele weitere CPOs, die für sich spezielle Ladetarife anbieten, für deren Nutzung an deren eigenen Säulen. Also sei es zum Beispiel die Pfalzwerke, die auch immer mehr aufbauen, oder auch E.ON und so weiter. Also auch da lohnt sich dann ein genauer Blick. Was vielleicht noch so ein bisschen eine Hoffnung ist, ist die A4-Regelung. Vielleicht setzt das dem Roaming so ein bisschen ein Ende und es wird künftig halt mehr so sein, wie wir es auch an der Tankstelle kennen. Das heißt, man zahlt einfach mit seiner Kreditkarte oder was auch immer einen bestimmten Preis, der halbwegs fair ist. Und wenn man dann einen bevorzugten Anbieter hat, dann spricht ja nichts dagegen, dass man dann da auch einen günstigeren Preis bekommt mit einer Ladekarte. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann künftig wieder nur 1 oder 2 Ladekarten hat, wenn man sagt, ja, das sind halt so meine 2 Favoriten, die fahre ich regelmäßig an, da hole ich mir die günstigeren Preise und für die anderen Fälle ist es für mich okay, wenn ich etwas mehr zahle, aber eben nicht irgendwo Preise bei 70, 80 Cent und noch mehr pro Kilowattstunde, was wirklich nicht mehr akzeptabel ist.
Ja. Ansonsten natürlich auch nochmal der Appell, bitte auch auf den Urlaubsfahrten den Ladesäulenknigge einzuhalten, also die Benimmregeln im Sinne von zum Beispiel auch, wenn man einen Tarif ohne Blockiergebühr hat, nicht bis 100% oder noch darüber hinaus sein Auto an der Ladesäule stehen zu lassen, denn es kann natürlich auch mal zu Engpässen kommen an bestimmten Reiserouten und da ist jeder froh, wenn jeder effizient mit der Ladezeit umgeht. Und man ist natürlich ja auch immer Botschafter seines eigenen Landes, wenn man unterwegs ist.
Ja, und vielleicht auch für andere E-Autofahrer. Und vielleicht auch für Leute, die umsteigen wollen, die finden es wahrscheinlich ganz lustig, also eher E-Auto-skeptische Personen, wenn dann da 5 Fahrzeuge vor den vollbesetzten Schnellladern stehen und warten. Dann wird das für viele natürlich auch so ein Zeichen sein, ja gut, da steht man ewig an und dann komme ich ewig nicht weiter. Wenn alle da ein bisschen drauf achten und wirklich nicht unnötig voll den Akku laden, dann frühzeitig oder schnellstmöglich ihr Fahrzeug auch entfernen, sodass andere laden können, dann hilft das sicherlich der Elektromobilität im Großen und Ganzen auch. Und so würde es man an Tankstelle ja auch nicht machen, man würde ja nicht tanken und dann noch erstmal fröhlich, keine Ahnung, in den Supermarkt gehen und das Auto so lange da in der Zapfsäule stehen lassen. Und das sollte man natürlich hier auch nicht.
Ja, und damit können wir euch jetzt auch eine gute Fahrt wünschen, die nächsten Wochen, wo auch immerhin es geht. Denn wir werden eine kleine Sommerpause machen und sind dann am 2. September zurück mit der 94. Folge unseres Podcasts.
Genau, und bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir euch eben eine schöne Urlaubs- und Sommerzeit. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn abonniert und ja, damit auch immer auf dem neuesten Stand seid der unserer Episoden. Wenn ihr da jetzt nicht hinterhergekommen seid in letzter Zeit, habt ihr jetzt vielleicht die Möglichkeit, die eine oder andere Episode noch nachzuhören. Die wir angesprochen haben, verlinken wir natürlich. Und ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Urlaubszeit und bis dann. Tschüss.
Ciao.